Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Willkommen bei Servants of the Lord Ministries. Mein Name ist Dr. Keith Jenkins. Ich bin der internationale Koordinator dieses Dienstes. Bevor ich heute mit der Botschaft beginne, möchte ich euch von dem Auftrag dieses Dienstes erzählen, den Gott dem Gründer, Bruder Joseph Hedgecock, vor vielen Jahren gegeben hat. Er sagte: Ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen nach mir rufen. Sie haben mich um Dienste, Segen und Gaben gebeten. Ich habe ihnen diese Dinge gegeben und sie damit gesegnet. Aber es gibt einen Teil ihres Geistes, der nie erfüllt wurde und der für eine innige Beziehung mit mir reserviert ist. Jetzt rufen ihre Herzen nach mir, nur nach mir. Zu ihnen sende ich dich, denn ich möchte nicht, dass sie die Jahre benötigen, die du gebraucht hast, um zu mir zu kommen, weil es damals niemanden gab, der dir zeigte, wie es geht. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehr- und Trainingsdienst, der an den Leib Christi gesandt wurde, um Menschen zu erreichen, die ein Herz für Gott haben. Diese Botschaft ist für diejenigen, die ihn kennenlernen und in ihm wachsen wollen. Heute spreche ich darüber, wie man sich auf die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus vorbereitet. Paulus schrieb in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 1 und 2, 2. Korinther 5, Vers 1, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Vers 2. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Das Wort seufzen bei Strongs ist Nummer 4727. In Bedrängnis bringen, implizit seufzen, murmeln, unhörbar beten, mit Kummer, stöhnen, grollen, seufzen. Paulus war zuversichtlich, dass er bei Jesu Erscheinen nicht ohne einen Körper sein würde. Er würde einen neuen Körper bekommen, der nicht von Menschenhand mit menschlicher Technik für ein besseres Leben in dieser Welt der Sünde mit all ihrer Verdorbenheit geschaffen wurde. Er wusste, dass auf dem neuen Körper stehen würde, Made in Heaven. Es sollte ein vollkommener Körper sein, der von Gott entworfen wurde, um Christus in seinem Reich in Vollkommenheit zu dienen. Und das war es, was Paulus wollte. Er hatte seine eigenen Beschwerden und Schmerzen, aber er beklagte sich nicht. Er wusste, dass Gott Gnade für alles, was er brauchte, ausreichend war. Paulus schrieb in Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Paulus seufzte jedes Mal, weil er wusste, dass der neue Körper dazu bestimmt sein würde, Gott zu gehorchen. Er mochte es nicht, Gottes vollkommenen Willen zu verpassen. Er stöhnte oder beklagte sich nicht über seinen physischen Körper oder bat darum, entkleidet zu werden. Er wuchs und lernte geistlich weiter und bekam jeden Tag neue Kleider durch Buße. Schließlich tadelt ein guter Handwerker niemals seine Werkzeuge. Er seufzte innerlich, weil er wusste, dass durch Christus alle Dinge möglich sind. Der Körper kann müde werden und manchmal müssen wir uns ausruhen. Aber Gott kann uns auch die Kraft geben, die wir brauchen, um seinen vollkommenen Willen im Glauben und mit der Freude des Herrn zu tun. Wir lesen in Nehemia 8, Vers 10 bis 12, im Buch Nehemia, Kapitel 8, Vers 10. Darum sprach er zu ihnen: Geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Vers 11. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Vers 12. Das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Gott kann einen Weg schaffen, wo keiner ist. Auch wenn es rundherum Tumult gibt, im Zentrum von Gottes Willen ist Ruhe, wenn du mit Jesus verbunden bist. Jesus sagte in Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Vers 30. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Diejenigen, die im Fleisch leben, finden, dass nichts reibungslos funktioniert. Im Reich Gottes ist das Joch sanft und die Last ist immer leicht. Das macht keinen Sinn. Aber Gott will die Ehre und deshalb macht er die Arbeit, nicht wir. Er widersteht uns sogar, wenn wir versuchen, die Arbeit an seiner Stelle zu erledigen. Wir sollen in ihm ruhen und lernen, indem wir ihm bei der Arbeit zusehen. Du bekommst einen Platz in der ersten Reihe, verbunden mit Christus, denn er tut die Arbeit durch dich, ohne dass du selbst gute Ideen einbringen musst. Wenn in meiner Ausbildung etwas nicht reibungslos funktionierte, hörte ich immer wieder die Worte: Es dauert nicht lange, bis du merkst, dass du es verpasst hast. Das war wie ein Gefühl von: Oh nein! Wir lesen in Sprüche, Kapitel 3, Vers 5 bis Vers 8, Vers 5, Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Ein anderer Satz, den ich in meiner Ausbildung hörte, war: Du denkst schon wieder. Bei mir löste das einen großen Seufzer aus, weil ich den Herrn verpasst hatte und meinen Verstand gebrauchte und wieder versuchte, die Dinge zu tun, die Gott mir aufgetragen hatte. Und alles, was ich hätte tun sollen, war zuhören, vertrauen und gehorchen. Indem ich die Herrschaft übernahm, folgte ich meiner eigenen Vorstellung davon, was richtig und falsch ist, auf einem Weg, der richtig erscheint, während ich einfach den Herrn hätte fragen sollen. Paulus schrieb in Philipper 3, Vers 9 und 10, Und lasst euch in ihm finden, indem ihr nicht meine eigene Gerechtigkeit habt, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit, die aus Gott ist, durch den Glauben. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Diejenigen, die ihren eigenen Verstand gebrauchen, haben ihre eigene Gerechtigkeit. Diejenigen, die auf Gott hören und tun, was er sagt, haben eine Gerechtigkeit durch den Glauben. Paulus wollte in ihm gefunden werden. Also hat er sein Kreuz auf sich genommen und sich selbst bereits verleugnet. In der Nachfolge Jesu entdeckte er viele Dinge, die Gott ihm täglich auf dem schmalen Weg zur Verfügung stellte. Aufgrund dessen, was er bereits erlebt hatte, war er zuversichtlich, dass er einem Tod wie Christus am Kreuz immer näher kommen würde. Er folgte den Wegen Jesu durch den Heiligen Geist und verleugnete sich selbst täglich. In diesem Prozess entdeckte er aber auch die Liebe Gottes. Er behielt die Gerechtigkeit durch den Glauben bei und ersetzte sie nicht durch seine eigene Vorstellung von richtig und falsch. Paulus schrieb in Römer 8, 37, Aber in dem Allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Vers 38, Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentürme noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Etwas kann wahr sein, aber nicht die Wahrheit. In Christus ist eine große Menge Liebe verfügbar. Du kannst so viel Liebe erfahren. Es gibt heute in dieser Welt ein großes Bedürfnis nach dieser Liebe Gottes. Gott kann seine Kinder beständig mit dieser Liebe versorgen, während sie seinen vollkommenen Willen suchen. Gott ist nicht selbstsüchtig. Weitere Informationen darüber, wie du in eine Liebesbeziehung mit Gott entwickeln kannst, findest du in dem Buch »Wie Liebe wächst« von Joseph Hedgecock. Der Teufel benutzt die Bedürfnisse, die wir nach Liebe haben, und bietet eine Alternative in Form von häuslichem Komfort, Erfolg und Selbstwertgefühl. Wenn du jedoch im Fleisch lebst, wirst du die weite Höhe und Tiefe der Liebe Gottes nicht erfahren. Die Liebe Gottes kann nur auf dem schmalen Weg voll und ganz erfahren werden, wenn man Gott von ganzem Herzen vertraut. Du musst loslassen und Gott auf die Art und Weise für dich sorgen lassen, die er für deine Bedürfnisse vorsieht. Wir lesen in Philipper 4, 19 bis 20. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Paulus entdeckte, wie weitreichend die Liebe Gottes für ihn persönlich war, indem er auf den Herrn hörte, anstatt aus seiner fleischlichen Natur heraus etwas zur Befriedigung seiner eigenen Bedürfnisse zu tun. Gleichzeitig wurde Gott die Ehre zuteil. Paulus schrieb in Epheser 3, Vers 16 bis 19. Ich starte in Epheser 3, 16. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Vers 19. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Der Schlüssel, um in der Liebe Gottes verwurzelt und gegründet zu sein, liegt laut Paulus in der Entwicklung des inneren Menschen, nicht des Äußeren. Der innere Mensch ist eine Behausung für Christus, in dem er durch den Geist lebt und wohnt. Wie erstaunlich ist das! Viele würden sich stattdessen mit der Größe ihrer irdischen Behausung brüsten, aber nicht mit der Tatsache, dass sie ein gezügeltes Leben führen, in dem Christus in einem menschlichen Herzen wohnen kann. Könige wohnen in Palästen, aber der König der Könige kann in deinem Herzen wohnen, wenn du Buße tust. Dies geschieht allein durch den Glauben, der dadurch bewiesen wird, dass sich die Dinge in deinem Leben in seinem Reich gemäß entfalten. Der äußere Mensch schließt die Dinge mit ein, über die sich die meisten rühmen würden. Wir lesen in Jeremia 9,23, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich wohlgefallen, spricht der Herr. Vers 24. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werden ich alle heimsuchen, die obgleich beschnitten, doch unbeschnitten sind. Du kannst seine Liebe sogar in dieser dunklen Welt der Sünde voll und ganz erfahren. Vielleicht bist du hier von Menschen umgeben, die sich mit Dingen brüsten, von denen Gott sagt, dass sie sich nicht brüsten sollen. Lass diese Prahlerei nicht dazu führen, dass du an seiner Liebe zu dir zweifelst. Die Liebe Gottes kann nur durch den Glauben in deinem Herzen erfasst werden. Das mag für deinen Verstand keinen Sinn ergeben, aber du wirst von der Fülle Gottes erfüllt werden, wenn du dem Geist beständig gehorchst. Du wirst die Fallen vermeiden, die der Teufel gebraucht, und die Schlingen, die auf dem breiten Weg liegen, der ins Verderben führt. Lukas, Kapitel 11, Vers 1 bis 4. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jeden, der etwas an uns schuldig ist. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Die Jünger wollten einen systematischen Ansatz für das Gebet, der leicht zu befolgen war. Johannes hatte seine Gebetstreffen und die Jünger wollten etwas Ähnliches. Jesus gab ihnen keine Methoden vor. Für die Jünger war die Frucht eines richtig formulierten Gebets eine regelmäßige Mahlzeit auf dem Tisch, die der Vater im Himmel bereitstellte, wenn sie im Geist waren und Gott hörten. Viele ziehen es vor, nur ein kurzes Gebet zu sprechen und dann zu den alten Methoden zurückzukehren, um die Entscheidungen des Tages zu treffen. Wenn du die Entscheidungen triffst, bist du Herr über dein Leben. Du wirst frei von Sünde und der Versuchung des Teufels, wenn du vergibst und andere nicht verurteilst. Gottes Vergebung ist der wichtigste Teil des Gebets für diejenigen, die Christus nachfolgen. Denn ohne sie verlierst du die Verbindung zu Gott und seiner Gnade und Führung. Gott spricht die ganze Zeit. Wir lesen in Genesis Kapitel 3, Vers 8 bis 11. 1. Mose 3, Vers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Vers 9. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich höre deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Vers 11. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Das ist es, was geschah, nachdem sich der Mensch durch die Sünde das erste Mal von Gott entfernt hatte, als Jesus bei der Schöpfung mit den Menschen auf der Erde wandelte. Adam und Eva wurden durch die Erkenntnis von richtig und falsch, die sie wählten, nackt. Sie lehnten die Herrschaft Jesu Christi ab, weil es ihnen komplizierter erschien oder ihr Leben unbequem machte, täglich Gott mit dem zu vertrauen, was sie brauchten. Der Teufel appellierte an ihr Fleisch. Und sowohl Adam als auch Eva begannen, auf eine falsche Stimme zu hören. Jesus sagte in Lukas 9, Vers 23 bis 26, Lukas Kapitel 9, Vers 23, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Vers 24, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selber verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. In dem Buch Das vergoldete Gefängnis, überarbeitete Ausgabe in Kapitel 4 auf der Seite 45 schreibt Joseph Hitchcock, die Wurzel aller Sünde ist deine eigene Herrschaft, zusammen mit deinem natürlichen Verständnis, deinen Wünschen und Absichten. Deine Sünden können offensichtlich oder versteckt sein. Du wirst vielleicht durch augenscheinliche Lüste des Fleisches versucht oder dazu gute Werke zu tun, um in dir selbst gerecht zu sein. Vielleicht hast du persönliche Wünsche, die legitime Bitten sind. Aber anstatt Gott zu bitten, deine Bedürfnisse zu erfüllen, gehst du diesen Wünschen aus deiner fleischlichen Natur heraus nach. Etwas zu tun, um zu bekommen, was du willst oder begehrst, wird dich von Gott trennen und dich wieder zum Sklaven der Sünde machen. Vielleicht glaubst du das nicht. Fleischliche Christen glauben die Lüge, dass Gott das Problem ist und dass es in Ordnung ist, ab und zu sündigen und dass eine kleine Sünde nichts ausmacht. Sie glauben auch, dass man eine weitere Sünde tun oder trotzdem aufhören kann. Selbst die Wiedergeborenen, die immer noch sündigen, sind Gefangene des Teufels und denken, sie seien frei, wenn sie Jesus nicht zum Herrn machen. Sie hören auf die Version des Teufels von Freiheit, die besagt, dass man tun kann, was man will und wann man will. Wenn du glaubst, dass du leben kannst und tun, was du willst, ist etwas in deinem Verständnis falsch. Du wirst wieder in die Falle der Lust des Fleisches enden. Paulus schrieb in Epheser 2, Vers 1 bis 5, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, Vers 2, denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Gott weiß, was der Mensch tatsächlich braucht. Vor allem muss der Mensch auf dem schmalen Weg die Weite, Höhe und Tiefe der Liebe Gottes erfahren. Gott weiß, warum der Mensch jetzt versucht, bestimmte Dinge zu tun. Und er weiß, was das Beste für ihn ist, weil er Liebe ist. Durch die Sünde und den Teufel sind alle Entscheidungen, die du triffst, verdorben und zumindest ein bisschen selbstsüchtig. Höre also nicht auf dein eigenes Herz. Nach der Erlösung könnte dein Glaube auf Methoden beruhen, die selbstsüchtig sind, und er muss gereinigt werden. Du musst vor Gott nicht nackt sein, wenn du Gott kennst und ihm vertraust. Adam und Eva im Garten wurden vor Gott nackt, als sie die Erkenntnis von Recht und Unrecht wählten. Jetzt kannst du durch Buße bekleidet werden, bereit für sein Erscheinen. Jesus sagte in Offenbarung, Kapitel 3, Vers 15 bis 19. Offenbarung 3, 15. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ich wollte, du wärst kalt oder heiß. Vers 16. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Vers 18. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Paulus hatte durch die Prüfung seines Glaubens die richtigen Kleider an und erwartete nicht, nackt zu sein. Paulus hatte Gottes Gesetze bereits in sein Herz und seinen Verstand geschrieben. Er schrieb in Hebräer 10, Vers 14 bis 17. Hebräer 10, 14. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Vers 15. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem er zuvor gesagt worden ist, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will, nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben, sagt er auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Paulus hatte die Gnade Gottes gebraucht, um die Herausforderungen des Lebens zu überwinden, mit denen er konfrontiert war. Er hatte mit der Hilfe des Heiligen Geistes an seiner Einstellung und seinen Motiven gearbeitet. Er brachte keine Ausreden für schlechte Früchte vor. Gott musste Paulus nicht an irgendwelche Sünden erinnern, bei denen er von der Wahrheit abgewichen war. Paulus sterbliches Leben wurde langsam verschlungen, während er dem Geist gehorchte. Dies geschah nicht ohne einen Vorgeschmack auf das Leben in Fülle durch den Heiligen Geist zu bekommen, das Jesus versprochen hatte. Paulus schrieb in 2. Korinther Vers 3, Kapitel 5, Vers 3 bis 5, 2. Korinther 5, 3. Sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden, denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Vers 5. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das und Pfand des Geistes gegeben hat. In dem Buch Wach auf! Die Zeit läuft ab, Band 3, geistliche Reife, in Kapitel 1 über geistliche Reife, auf der Seite 10, schreibt Joseph Hedgecock. Gottes Königreich ist auf der Erde dasselbe wie im Himmel, auch wenn es sich nicht auf genau die gleiche Weise manifestiert. Der Standard für reife Christen ist, auf der Erde so zu leben, wie wir in der Ewigkeit leben werden. Jetzt haben wir natürliche Begrenzungen, da wir irdische Körper haben. Aber unsere Motivation ist dieselbe. der Wille des Vaters geschehe. Im Königreich gelten dieselben Standards, hier wie auch in der Ewigkeit. Wenn Jesus sein tausendjähriges Reich errichtet, werden dieselben Regeln gelten. Sie ändern sich nicht, nur weil es sich um einen anderen Zeitabschnitt im Reich Gottes handelt. In Gottes Königreich ist Jesus der absolute Herr und der Wille des Vaters geschieht. Obwohl wir die Gelegenheit haben, mit ihm zu regieren, werden wir dann, ebenso wie jetzt, unter seiner Autorität stehen. Paulus konnte sich freuen, denn seine Kämpfe waren eine Gelegenheit, die Macht des Reiches Gottes zu erfahren, bevor die Ewigkeit beginnt. Er musste sanftmütig sein, auf den Herrn hören und dem Geist gehorchen, und Gott hat den Rest. Paulus schrieb in 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 9 und 10. Ich starte mit Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Paulus entdeckte die Freude, Gottes Herz zu erreichen. Er freute sich wie David, weil er in Christus blieb und Gott ihn aus Gnade gebrauchte. David sagte in den Psalmen, Kapitel 16, Vers 11, Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Paulus plante keine lange Liste von Aufgaben, die er nachholen musste, als er die Chance bekam, mit Christus zu herrschen und zu regieren. Denn er genoss bereits sein Leben in Fülle, indem er Gott durch den Geist in seinem irdischen Körper diente. Diejenigen, die sanftmütig sind, bekommen alle Hilfe, die sie brauchen, um das Leben in Fülle jetzt zu genießen. Sie sind glücklich, wenn sie sich selbst verleugnen und beständig durch den Geist das tun, was Gott sagt, frei vom Teufel und seinen Lügen. Jesus sagte in Johannes, Kapitel 10, Vers 10, Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Vers 11 Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Vers 12 Der Mietling aber, der kein Hirt ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Vers 13 Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Vers 14 Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Vers 15 Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Es gibt wenig oder keinen Unterschied im Betriebssystem zwischen dem Reich Gottes jetzt durch den Geist und dem zukünftigen Reich. Das hilft, denn wenn du vom Geist geführt wirst, brauchst du das Betriebssystem nicht zu wechseln und bist bereit zu regieren. Diejenigen, die jetzt im Reich Gottes leben, sind zufrieden und glücklich, wenn sie den Willen Gottes tun und das Leben in Fülle genießen. Das Leben im Überfluss gibt es seit 2000 Jahren in Christus. Nicht viele seiner Kinder genießen das, was Jesus bereitgestellt hat, weil sie nicht lange genug in ihm bleiben. Sie bleiben eine Zeit lang, aber wenn es unbequem wird, kehren sie zu ihrem Fleisch zurück und übernehmen die Herrschaft. Das ist auch der Fehler, der Adam und Eva dazu brachte, auf eine falsche Stimme zu hören. Diejenigen, die bereit sind, leben beständig im Glauben und lassen sich nicht von der Situation hier auf der Erde beeinflussen, um Entscheidungen zu treffen und auf eine falsche Stimme zu hören, indem sie Jesus zum Herrn machen. Paulus schrieb in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 6 bis 9, 2. Korinther 5, 6. Darum sind wir allezeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Vers 7. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Vers 9. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen. sei es daheim oder nicht daheim. Das Wort Ehre, suchen wir bei Strong's, ist Nummer 5389. Mittlere Stimme aus einer Verbindung von zwei anderen. Auf Ehre bedacht sein, das heißt eifrig sein, eifrig oder ernsthaft etwas tun, arbeiten, sich bemühen, studieren. Paulus wandelte im Glauben und nutzte täglich jede Gelegenheit, um etwas zu tun, das Gott wohlgefiel. Er mochte es, von Gott geehrt zu werden und war eifrig und ernsthaft bemüht, jeden Tag mit Gott etwas Neues zu entdecken. Genau wie ein kleines Kind wollte Paulus Gott wohlgefallen. Paulus wartete nicht einfach darauf, dass Jesus erscheint und sagte, Herr, Herr. Stattdessen war Paulus bestrebt, jeden Tag etwas zu tun, was Gott wohlgefällig ist. Auch du kannst die Welt mit kindlichem Glauben überwinden und dich darauf vorbereiten, jetzt im Reich Gottes zu leben. Johannes schrieb in 1. Johannes 2, Vers 15 bis 16, Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Paulus ließ sich nicht von den Dingen um ihn herum beeinflussen oder durch die Annehmlichkeiten dieser Welt vom schmalen Weg ablenken. Er ließ sich auch nicht von den Menschen um ihn herum im Leib Christi beeinflussen, weil er die Liebe Gottes für sich persönlich erfahren hatte. Er war nicht auf der Suche nach etwas, das seinem Fleisch, das im Stolz des Lebens verwurzelt ist, die Dinge leichter macht. Paulus suchte stattdessen die Krone des Lebens in allen Bereichen, nicht nur im Dienst der Gemeinde. Wie Henoch wollte er nur Gott wohlgefallen und denselben Bericht hören wie Henoch, in dem er eifrig Gott suchte. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 11, Vers 5 und 6, ich lese Hebräer 11, 5, Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das einzige Hindernis, das Paul davon abhielt, sofort hinweggenommen zu werden, war, dass er seinen Lauf auf der Erde vollendete, weil sein Leben in allen Bereichen Gottes stets wohlgefällig war. Er war eifrig darin, Gott zu suchen. Seine Belohnung war die Verantwortung für das Evangelium. Er rechnete damit, nach beendeter Arbeit entrückt zu werden und einen verherrlichten Leib zu bekommen. Seine Zuversicht beruhte nicht nur darauf, wiedergeboren zu sein, sondern den Willen Gottes zu tun. Johannes schrieb auch in 1. Johannes 2, Vers 17, Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 3, Geistliche Reife, in Kapitel 1 über geistliche Reife auf der Seite 8, schreibt Joseph Hitchcock. Reife bedeutet nicht Perfektion. Jeder macht Fehler. Jedoch lebt ein zur Reife gekommener Gläubiger die meiste Zeit im Geist. Während du aufwächst, verändern sich dein Charakter und deine Persönlichkeit, weil du dein Fleisch verleugnest, im Geist bleibst und dich beständig der Herrschaft von Jesus Christus unterstellst. Deine Natur wird den Charakter Christi widerspiegeln und die Gemeinschaft mit Gott wird beständig sein. Joseph Hitchcock hatte eine innige, enge Beziehung mit Gott und war Gott wohlgefällig. Er wusste, dass er, solange er mehr als eine Reise geplant und vom Heiligen Geist bestätigt hatte, nach Beendigung seiner aktuellen Reise, zu seiner Frau nach Hause zurückkehren würde. Ich war über 30 Jahre lang auch sein internationaler Koordinator und sah, wie Gott die Finanzen für den Dienst bereitstellte, um mit einer reinen Botschaft in weit über 50 Nationen pro Jahr zu reisen. Jakobus schrieb in Jakobus 1, Vers 18, Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Wenn du wirklich auf die Wahrheit hörst, solltest du bereits etwas Frucht in Bezug auf die Wahrheit tragen. Das kann die Frucht des Geistes sein oder die Läuterung deines Glaubens. Die Menschen müssen dies auch in Form von Frieden und Freude in Umständen sehen, die sich nicht sofort ändern. Wie können sie sonst sicher sein, dass es sich nicht um eine Fälschung durch die fleischliche Natur handelt? Andere müssen erkennen, dass Gott gut ist und für sie sorgen wird, aber nicht immer in Form von finanziellem Wohlstand und irdischem Gewinn. Paulus schrieb in 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 5 und 6. Ich lese Vers 5. Unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung, von solchen halte dich fern. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Das Wort beraubt sind bei Strong's 650 betrügen, mittellos machen, durch Betrug zurückhalten. Verbinde dich nicht mit Diensten, die irdischen Gewinn und Wohlstand als Beweis dafür anpreisen, dass du gottesfürchtig und im rechten Stand mit Gott bist. Solche Dienste sind in der Wahrheit beraubt. Sie sind im Dienst des Geldes gefangen und können niemandem helfen. Die Furcht der Wahrheit ist Gottesfurcht und Zufrieden in einer wohlhabenden Gesellschaft. Petrus schrieb in 2. Petrus 2, Vers 1, Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Vers 2. Und viele werden ihren verderblichen Weg nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Vers 3. Aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten, aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren, die Gemeinde wird heute oft wie ein Unternehmen geführt. Selbst Pastoren, die ein Gehalt beziehen, haben es schwer, einer Gemeinde die Wahrheit zu verkündigen. Denn wenn sie das tun, werden die Leute überführt, verlassen den Ort und schließen sich einer bequemeren Gemeinde an. Die schwierigste Botschaft, die man heute predigen kann, ist die ausübende Herrschaft von Jesus Christus. Falsche Propheten zerstören die Qualität der Gemeinde geistlich, indem sie den Menschen erzählen, dass sie Gott und den Mammon dienen können. Der Amplified Bible steht für 2. Petrus, Vers 2,2. Viele werden ihren unmoralischen Wegen und lüsternen Taten folgen. Ihretwegen wird der wahre Weg verleumdet und verlästert werden. Religiöse Organisationen und Wohltätigkeitsvereine sehen heute keinen Schaden darin, Geld zu sammeln, um ihre Arbeit zu unterstützen. In ihren früheren Jahren hatten einige dieser Organisationen jedoch die Früchte der Nachfolge Christi und Gottes souveräne Versorgung durch Leiterschaft, die im Glauben auf dem schmalen Weg lebte. Einige christliche Fernsehsender verbringen mehr Zeit damit, die nötigen Gelder zu beschaffen, als dafür zu sorgen, dass die Wahrheit über den schmalen Weg gepredigt und dargestellt wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gott diejenigen unterstützt, die sanftmütig sind und den vollkommenen Willen Gottes tun. Die Engel, die auf den Teufel hörten und glaubten, es gäbe eine Alternative dazu, sich Gottes vollkommenen Willen zu unterordnen, wurden in die Hölle geworfen und müssen dort das Gericht abwarten. Paulus schrieb in Römer 8, Vers 31 bis 32, ich lese 31, Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott will, dass seine Kinder alles haben, aber zu seiner Zeit. Es gibt viele Dinge, die Gott dir nicht geben wird, ohne dass du Buße tust und ein gutes Fundament hast, denn er ist Liebe. Er will nicht, dass wir durch Götzendienst zerstört werden oder abgelenkt von unserer Berufung zur Herrlichkeit. Paulus schrieb in 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 14, darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Jeder Mensch ist anders. Manche Menschen müssen viel mehr umkehren als andere. Buße ist ein Segen und viele finden später heraus, dass sie einige der Dinge, von denen sie dachten, sie könnten nicht ohne sie leben, gar nicht brauchen. Der beste Weg, um herauszufinden, was du wirklich brauchst, ist, dich täglich selbst zu verleugnen und dein Kreuz auf dich zu nehmen. Paulus schrieb an Timotheus in 1. Timotheus 6, Vers 8, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Vers 9. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Jeder sollte sich mit Christus vergleichen und mit niemandem sonst. Denn er hat alles aufgegeben, um dem Vater zu dienen und die ganze Menschheit zu erretten, sogar seine Feinde. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 7, Vers 15 und 16, Matthäus Evangelium 7, 15, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? Falsche Propheten erzählen den Menschen, dass man jetzt alles haben kann und sich nicht auf Buße konzentrieren muss. Im Alten Testament mussten diejenigen, die andere Götter verkündeten, schnell und ohne Erbarmen getötet werden. Paulus sprach zu Timotheus über diejenigen, die die Gemeinde leiten. 1. Timotheus 3, Vers 6 bis 7. Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Ein Anfänger kann beginnen, die Wahrheit zu verändern und stattdessen Dinge sagen, die die Leute hören wollen. Paulus schrieb an Timotheus in 1. Timotheus 2, Vers 7, für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Paulus hatte gelernt, was Wahrheit ist und was nicht, weil er trotz einiger irdischer Schwierigkeiten auf dem schmalen Weg Überfluss an Frucht hatte. Außerdem war sein Glaube geläutert worden. Er brachte keine Ausreden hervor und nutzte seine Fähigkeit, mit Gott zu kommunizieren und selbst zuerst zur Wahrheit zu gelangen und das Gelernte als Lehre an Timotheus weiterzugeben. Paulus schrieb in 2. Timotheus 4, Vers 2 bis 8, 2. Timotheus 4, Vers 2. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Vers 5. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Vers 6. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Vers 8. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Der Amplified Bible steht in 2. Timotheus 4, Vers 8. Was bleibt, ist die Siegeskrone der Gerechtigkeit dafür, dass ich mit Gott im Reinen bin und das Richtige tue, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag verleihen und vergelten wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung, seine Wiederkunft geliebt, ersehnt und willkommen geheißen haben. Paulus wandelte im Glauben, gebrauchte die Gabe des ewigen Lebens, erkannte den Willen Gottes durch den Geist, war bereit, sich dem Richterstuhl Christi zu stellen. Paulus schrieb in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 10, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Das Wort böse ist in Strongs Nummer 2556 ist offensichtlich ein Grundwort, wertlos, das heißt subjektiv verdorben oder objektiv schädlich. Schlecht, böse, schädlich, schlecht, lästig, böse. Das in Vers 10 verwendete Wort gut bedeutet an sich gut und das Wort böse bedeutet wertlos und ohne ewigen Wert. Vor dem Richterstuhl Christi wird es zu spät sein, um noch Buße zu tun. Jetzt ist es an der Zeit, dafür zu sorgen, dass das, was du jeden Tag tust, von seinem Geist gelenkt wird. Auf diese Weise kannst du sicher sein, dass das, was du tust, nicht wertlos ist, sondern ewigen Wert hat und Gott durch Glauben wohlgefällig ist. Paulus schrieb in Römer Kapitel 7, Vers 18 und 19, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Vers 19, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Paulus beschrieb sein Fleisch als etwas, das nichts Gutes in sich hat. Die fleischliche Natur wird also nichts von ewigem Wert tun. Jesus sagte zu seinen Jüngern im Obergemach, Johannes Kapitel 16, Vers 7 und 8, ich starte in 7, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hinginge, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Das Wort überführen bei Strongs ist Nummer 1651. Mit unklarer Verwandtschaft zurechtweisen, ermahnen, überführen, überzeugen, einen Fehler aufzeigen, tadeln, zurechtweisen. Der Geist wird dich überführen, Fehler aufdecken und dich mit versteckten Absichten konfrontieren, die du vielleicht hast, während du Christus folgst. Auf dem schmalen Weg hilft dir der Geist, indem er kein Zeugnis für eine Lüge ablegt. Er wohnt in dir und kann dich warnen, wenn etwas dir zu Schaden zufügen könnte oder eine Tür zum Bösen öffnet, die nicht von Gott ist. Er kann dir etwas sagen, bevor es passiert. Er wird dich auch anweisen, jeden Tag das Richtige zu tun, wenn du in Sanftmut lebst. Der Heilige Geist ist dafür da, dass du Sünde erkennst. Wenn du deine Sünde bekennst, wird er dir auch helfen, die Wurzel der Sünde zu finden. Die Wurzel der Sünde ist eine Lüge, die du für die Wahrheit gehalten hast. Du hast das Privileg, den Heiligen Geist in dir zu haben. Er ist der Geist der Wahrheit und in Wahrheit ist er selten. Paulus schreibt in Hebräer 12,5. Und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Vers 7. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Vers 8. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Vers 9. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Buße ist ein ewiges Werk. Wenn du Buße tust, tauschst du etwas Zeitliches gegen etwas Ewiges. Es bedeutet auch, dass du für alle Ewigkeit ein Teil von etwas sein kannst. Jesus sagte in Matthäus 5, Vers 4, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Du der Überführung widerstehst, dann geht etwas verloren. Du wirst jetzt oder später getröstet werden, gemäß Jesu. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 2, Vers 10 bis 11, ich lese Vers 10, denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Auch du wirst durch Umkehr Teil der Familie. Jesus schämt sich nicht, dich Familie zu nennen. Er sieht dein Herz. Wenn du dich Gott unterordnest und Buße tust, dann bist du bereit für die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 12, Vers 25 bis 29, habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisung verkündete, wie viel weniger wir, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel herab tut. Seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Diesen Moment findet eine Erschütterung statt. Alles, was auf der Erde politisch und wirtschaftlich passiert, dient dazu, dass sich die letzten Heiligen auf sein Erscheinen vorbereiten können. Diejenigen, die während dieser Pandemie ihren Verstand gebrauchen und auf Verschwörungstheorien hören, sind nicht weise. Prüfe immer deine Frucht. Alles, was verbrannt werden kann, wird am Ende vom Feuer verzehrt werden. In 1. Korinther 3, Vers 13 bis 15 schreibt Paulus, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, so bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, so wie durchs Feuer hindurch. Jetzt ist die Zeit für seine Kinder, auf die Erschütterungen zu reagieren und Buße zu tun, wenn sie immer noch ihren eigenen Verstand gebrauchen, um Entscheidungen zu treffen wie die Welt. Jene, die bereit sind, leben im Glauben und haben das Reich Gottes bereits betreten. Jesus sagte in Matthäus 18, Vers 3 und 4, Matthäus 18, 3, und er sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Der Druck, der schlechte Frucht in seinem Volk offenbart, ist ein Segen. Diejenigen, die in diesen schwierigen Zeiten nicht die richtige Frucht bringen, haben die Chance zurückzugehen, ihre ersten Werke noch einmal zu tun und Buße zu tun. Die schlechte Frucht zeigt, dass es ein Grundproblem gibt. Sei nicht beleidigt, sondern freue dich, dass ein Problem erkannt wurde, bevor die Zeit abläuft. Petrus schreibt in 1. Petrus 4, 17, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Das Gericht hat für alle, die Teil des Leibes Christi sind, bereits begonnen. Überführung ist ein Segen, der beginnt, wenn du in Christus hineinkommst. Vor dem Richterstuhl Christi wirst du nicht nach dem Gesetz gerichtet werden. Stattdessen wirst du nach dem beurteilt, was der Heilige Geist dir gezeigt hat. während du auf dieser Erde warst. Die Überführung durch den Geist ist auch dafür vorgesehen, dass jeder sich vorher selbst beurteilen und prüfen kann, um Buße zu tun und sich vorbereiten. Paulus schrieb in 1. Korinther 11, Vers 31 und 32. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Wenn du dich dem Prozess der Überführung und Korrektur widersetzt, wirst du für sein Erscheinen nicht bereit sein und die erste Auferstehung verpassen. Wenn du bei seinem Erscheinen zurückbleibst, ist das letzte große Gericht für die Welt der große weiße Thron. Das korrigierende Wirken des Heiligen Geistes ist die Heilsgewissheit, dass du nicht mit der Welt gerichtet werden wirst. Du kannst die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben erlangen, wenn du dich dem Prozess der Korrektur unterordnest und Buße tust. Jesus fuhr fort in Johannes 16, Vers 9 bis 11. Johannes 16, 9. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Gott hat in seiner Liebe das Gericht für seine Heiligen durch das Wirken des Heiligen Geistes früh begonnen, damit du zur Gerechtigkeit aufwachst, Buße tust und dich auf sein Erscheinen vorbereitest. Paulus schrieb in 1. Korinther 15, Vers 34, Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes, das sage ich euch zur Beschämung. Sünde ist alles, was Gott vollkommenem Willen in Gedanken, Absichten oder Handlungen für dein Leben widerspricht. In den ersten 6 Monaten nach der Lösung kann es sogar so aussehen, als sei Gott dein Feind, wenn du ständig korrigiert wirst. Der Amplified Bible steht in Johannes 16, Vers 9 bis 11. Über die Sünde, weil sie nicht an mich glauben, auf mich vertrauen, sich auf mich verlassen und an mir festhalten. Über die Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit des Herzens und im rechten Stand mit Gott. Denn ich gehe zu meinem Vater und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Über das Gericht, denn der Herrscher, böser Geist, Fürst dieser Welt, Satan, ist gerichtet und verdammt und das Urteil über ihn ist bereits gefällt. Die Gemeinde hat die Notwendigkeit der Buße weitgehend ignoriert. Das ist es, was Jesus hier lehrte. Erstens, die Wurzel aller Sünde liegt darin, dass du nicht auf Jesus vertraust, dich auf ihn verlässt, dich an ihn klammerst mit deinem ganzen Herzen, Verstand und Seele, indem du ihn zum Herrn machst. Zweitens, rechtes Leben und rechtes Handeln werden durch das Zeugnis des Heiligen Geistes bestätigt, nicht durch Äußerlichkeiten, Fasten oder irgendwelche religiösen Werke oder Dienste. Drittens, der Heilige Geist wird dir täglich Anweisungen und Hinweise geben, damit du deine Erlösung vollenden und den Willen Gottes für dein Leben in Gedanken, Absichten und Handlungen auf dieser Welt auf dem schmalen Weg tun kannst. Viertens, durch den Heiligen Geist kannst du jetzt Versuchung erkennen, denn der Teufel ist verdammt, welcher Wege, die richtig erscheinen, gegen jene einsetzt, die ein Herz für Gott haben. Der Teufel ist immer noch da, aber wenn du Gott vertraust, kann der Heilige Geist jeden deiner Schritte lenken und für deine Bedürfnisse sorgen, ohne Kompromisse. Jesus fuhr fort in Johannes 16, Vers 12 und 13. Ich lese Vers 12. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird. Das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. In dem Buch Meine Schafe hören meine Stimme in den Schlussbemerkungen auf der Seite 160 schreibt Joseph Hitchcock. Gott schaut auf dein Motiv und deine Gedanken, bevor irgendjemand anderes erkennen kann, dass du etwas falsch gemacht hast. Er überführt dich, damit du Buße tun kannst, bevor du die Sünde, die in deinem Herzen ist, tatsächlich ausführst. Gott befasst sich auf der Wurzelebene mit dir, damit nicht ein ausgewachsener Baum des Ungehorsams entsteht. Nur Gott ist berechtigt, über die Menschen zu urteilen, denn er erkennt die Motive und Absichten eines jeden Herzens. Wir lesen in Jesaja Kapitel 46, Vers 10. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife, in Kapitel 11 auf der Seite 150 schreibt Joseph Hitchcock: Als ein Beispiel für dieses Prinzip möchte ich dieses Gleichnis weitergeben. Nehmen wir an, jemand hat mich in der Vergangenheit, als ich auf einer Reise in deinem Land war, schlecht behandelt. Damals habe ich nicht reagiert, als ich aber dann nach Hause kam, fing ich an, darüber nachzudenken. Je mehr ich darüber nachdachte, umso ärgerlicher wurde ich. Einige Zeit später komme ich dann wieder in dein Land und in dieselbe Stadt, in der sich der Vorfall ereignet hatte. Ich entscheide mich, zu dem Haus dieser Person zu gehen, an die Tür zu klopfen, und als er dann öffnete, haue ich dem Typen auf die Nase. Zu welchem Zeitpunkt hat mich der Heilige Geist überführt? Als ich ihm auf die Nase gehauen habe? Oder als ich mich entschied, ihn zu schlagen? Du weißt, dass der Heilige Geist mich überführte, als ich in meinem Herzen entschied, zu sündigen. Ich hielt das für ungerecht, da ich ihn ja noch nicht geschlagen hatte. Ich kenne die Gesetze in deinem Land nicht, aber in unserem Land kannst du nicht für das, was du denkst, verurteilt werden. Sonst säßen alle im Gefängnis. Wie kann es also gerecht sein? Es ist gerecht, weil Gott in Vollendung sieht. Es ist auch deshalb gerecht, weil Gott Liebe ist. Wenn er mich schon zum Zeitpunkt der Gedanken überführt und ich kehre um, vergibt er mir. Dann sind die Konsequenzen der Sünde minimal. Wenn ich aber erst dann überführt, wenn ich dem Typen auf die Nase haue, wird er mir zwar immer noch vergeben, wenn ich umkehre, aber vermutlich werde ich dann im Gefängnis landen. In Sprüche 14, 12 und 13: Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Auch beim Lachen kann das Herz Kummer empfinden und die Freude endet in Traurigkeit. Gott sieht sich die Fülle dessen an, was du tust. Er weiß, ob du Christus aufrichtig folgst oder nicht. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife, in Kapitel 13, Seite 187, schreibt Joseph Hitchcock: Per Definition muss ein Wurzel- oder Grundlagenwerk in die Tiefe gehen. Dieses Werk kann nicht getan werden, wenn deine Buße oberflächlich ist, du dabei lediglich möchtest, dass die Überführung aufhört. Die Zeit, die es braucht, um dieses Werk abzuschließen, steht in einem direkten Verhältnis dazu, wie schnell und sorgfältig du Buße tust von dem, was eine Wahrheit in dir aufdeckt. Gott ist nicht verdorben. Er hat immer recht, wenn er spricht. Er wägt alles ab, auch Motive und Einstellungen. Paulus schrieb in Römer 3, Vers 4: Das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Verdammnis beginnt, wenn du Lügen verteidigst, anstatt die Wahrheiten zu akzeptieren, weil du dich nicht mit deinem eigenen Fleisch auseinandersetzen willst. Die Verdammnis, die du jetzt erlebst, sollte ein Beweis dafür sein, dass das Gericht über jene kommt, die nicht umkehren und auf die Korrektur reagieren. Du erwählst, vor welchem Gericht du stehen wirst. Das beste Gericht ist der Richterstuhl von Christus. Bevor du dort ankommst, hast du viele Gelegenheiten, an den Dingen zu arbeiten, die in das Gericht kommen werden. Der Heilige Geist hat die Aufgabe, dir Dinge zu zeigen, die kommen werden, und er will, dass du für den Richterstuhl Christi bereit bist. Du wirst feststellen, dass einige Herausforderungen und Lektionen immer wieder wiederholt werden, bis du tief genug Buße tust. Der Heilige Geist ist wie ein Fahrlehrer, der neben dir im Auto sitzt und dir beibringt, wie du dein Auto in Gerechtigkeit fahren kannst. Er sagt dir, was du tun sollst, und wenn du die Anweisung befolgst, wirst du deine Prüfung bestehen. Du kannst durch beständige Buße auf sein Erscheinen vorbereitet sein und wirst die erste Auferstehung nicht verpassen. Du wirst dann vor dem Richterstuhl erscheinen und leicht bestehen, weil du Buße getan hast. Außerdem wirst du nicht vor dem großen weißen Thron stehen, der für diese Welt reserviert ist. Wir lesen in Offenbarung 20, Vers 11 und 12: Und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Wenn du Korrekturen vermeidest und der Überführung widerstehst, verteidigst du Lügen. Wenn du versuchst zu behaupten, dass Gott nicht fair ist oder dass er nicht alle Beweise hat, dann wählst du das letzte große Gericht, wenn alle Beweise vorgelegt und die Bücher geöffnet werden. Wähle weise, Gott liebt dich. Der Richterstuhl von Christus ist eine gute Wahl. Wenn Gott dir widersteht, dann deshalb, weil er dich liebt. Du musst dein Fleisch hassen und nicht darauf hören, sonst endest du vielleicht vor dem großen weißen Thron. Überführung wird in Gottes Gegenwart nie aufhören, bis du wie Christus wirst. Alles, wovon wir jetzt umkehren können, entspricht ewigem Gewinn. Im Buch Wach auf, Band 1, in Kapitel 13, auf der Seite 198, schreibt Joseph Hedgecock: Überführung und Buße spielen eine große Rolle dabei, geistlich zu werden, und dieses Werk sollten wir freudig annehmen. Wenn du dich mit Überführung auseinandersetzt, sollte dies in der Gegenwart Gottes stattfinden. Er überführt dich, weil es an der Zeit ist, an einem bestimmten Gebiet zu arbeiten. Er überführt dich nicht deshalb, weil er ärgerlich ist oder enttäuscht von dir. Nein, wenn Überführung unter der Leitung des Heiligen Geistes geschieht, sollte die Gnade weiterhin fließen. In dem Moment jedoch, in dem du anfängst, diesem Werk zu widerstehen, endet die Gemeinschaft mit Gott. Mach dir nichts vor, der Sünde macht süchtig. Du kannst sie nicht einmal tun und dann aufhören. Sünde macht dich schwächer und führt zu mehr Sünde. Jesus sagte in Johannes 8, 34 bis 36. Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Sünde ist ernst. Jesus ist unser Vorbild, weil er seinem Vater vertraute, dass er ihn erretten würde, während er der ganzen Menschheit diente, indem er am Kreuz starb. Durch ihn kannst du ein Sohn werden, nicht nur ein Diener Gottes. Beginne mit dem Dienen, denn im Reich Gottes ist jeder ein Diener. Du musst sanftmütig sein, aber du wirst auch ein Sohn werden, indem du Buße tust und auf die Korrektur durch den Heiligen Geist reagierst. Wenn du Korrektur erfährst, wirst du wie Jesus werden und kannst für immer in ihm bleiben. Du musst Zeit finden, um mit seiner Hilfe Buße zu tun und zu lernen, auf Gott zu hören und ihm zu gehorchen, indem du ihm dein Leben vollständig anvertraust. Die beste Lösung für Sünde ist, sie zu verhindern. Paulus schrieb in Galater 5, 13 bis 16. Galater 5, 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Paulus hat nicht für das Fleisch gesorgt, indem er anderen diente. Im Reich Gottes gibt es Herrlichkeit und Ehre für Diener Gottes, die vom Geist geleitet werden. Paulus schrieb in Römer 8, 14: Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Indem du lernst zu dienen, dienst du nicht dir selbst, sondern Gott. Dein Versagen, dem Geist beständig zu gehorchen, zeigt, dass das Fleisch nicht tot ist, sondern etwas in dieser Welt sucht, das zeitlich begrenzt ist. Gott wird sich um dich kümmern, auch wenn diejenigen, denen du untergeordnet bist, noch nicht vollkommen sind. Petrus schrieb in 1. Peter 2, 18: Ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herrn unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Der Wurzel deiner eigenen Sünde wirst du Lügen geglaubt haben, die du persönlich angenommen hast, um es deinem Fleisch leichter zu machen. Was auch immer der Teufel anbietet, hat keinen Wert und ist wertlos im Vergleich dazu, Christus zu kennen und in seinem Reich zu dienen. Paulus schrieb in Philippa 3, 7 und 8: Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Du musst die Kosten für die Nachfolge Christi berechnen. Manche fragen, wie viel? Paulus antwortet, dass du bereit sein musst, alles zu verlieren, um Christi zu folgen und ihn persönlich kennenzulernen. Jesus sagte in Lukas 14, Vers 28 bis 30, denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. In dem Buch Meine Schafe hören meine Stimme, Ausgabe 2021, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 7 auf Seite 82 über die Kosten berechnen. So wie ein Baumeister die Kosten berechnen muss, bevor er ein Bauprojekt in Angriff nimmt, musst du die Kosten berechnen, um Jesus Christus nachzufolgen. Wenn du dich weigerst, den Preis dafür zu zahlen, dass Jesus dein ganzes Leben wird, wirst du nie eine beständige Gemeinschaft mit Gott haben. Du wirst nicht beständig vom Heiligen Geist geleitet sein. Viele Gläubige bemühen sich, eine gewisse Zeit lang in dieser Botschaft zu leben. Allerdings lernen sie den Herrn nur begrenzt kennen. Ihr mangelnder Erfolg ist das direkte Ergebnis ihrer mangelnden Bereitschaft, die Herrschaft über sich selbst aufzugeben. Sie weigern sich, die Kosten zu berechnen oder den Preis zu zahlen, um Jesus nachzufolgen, weil sie ihm nicht vertrauen. Obwohl sie bekennen, Gott zu vertrauen, zögern sie, ihm die volle Kontrolle zu überlassen. Die Herrlichkeit, die offenbart werden wird am Ende deines Lebens durch die Treue gegenüber der Überführung, bestimmt, die du jetzt durch den Heiligen Geist auf dieser Welt erhalten hast. Der Heilige Geist ist auch hier, um zu helfen. Wir lesen in Offenbarung 17, Vers 14, diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige, und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählte und Gläubige. Paulus war bereit. Er war ein Knecht. Durch den Prozess der Korrektur, den er in der Nachfolge Christi auf dem schmalen Weg durchlief, war er ein Sohn geworden. Er sah sogar viele Schwierigkeiten als Chance für seinen Glauben, um die Sünde und den Teufel zu überwinden. Er war bereit für das Erscheinen Jesu und beendete sein Rennen, indem er im Glauben und nicht im Schauen lief. Diejenigen, die sich auf das äußere Gerechtigkeit verlassen, werden getäuscht, lassen es sich vom Teufel bequem machen und ihr Leben ändert sich nicht durch Umkehr. Paulus schrieb in 2. Thessaloniker 2, Vers 10 bis 13, und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Vers 11. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben. Vers 12. Damit alle gerechtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Vers 14. Wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. 15. So steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. 16. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade. Er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Du kannst bereit sein wie Paulus. Er lernte jeden Tag eine neue Lektion auf dem schmalen Weg. Das ist ein Leben, das für das Fleisch nicht bequem ist. Er lernte und war bereit, weil er sich jeden Tag veränderte. Er beklagte sich über nichts, sondern freute sich immer. Er sagte der Gemeinde, sie solle stark sein in der Herrschaft Jesu Christi. Paulus schrieb in Philipper, Kapitel 4, Vers 1 bis 9, Philipper 4,1. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Vers 2. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu seinem Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Vers 4. Freut euch im Herrn, alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Vers 5. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, ehrbar, gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Vers 9. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und in mir gesehen habt, das tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Du solltest den Frieden Gottes haben, weil du weißt, dass er die Kontrolle hat. Wenn du jetzt mit Gott im Reinen bist, dann wirst du auch mit ihm im Reinen sein, wenn er erscheint. Wenn du eine Überführung erfährst, weißt du, dass das Priorität hat. Der Heilige Geist ist da, um dir bei dieser Sünde zu helfen. Du hast die Möglichkeit, durch den Glauben für sein Erscheinen bereit zu sein. Jakobus schrieb in Jakobus 1, Vers 1, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Der Druck wird in den letzten Tagen immer größer, weil die Braut sich bereit macht. Das ist ein Läuterungsprozess, zu dem auch die Überführung und Umkehr von schlechten Früchten gehört, die zur Erlösung führen. Paulus schrieb in Epheser, Kapitel 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, sondern erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Vers 11. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurde, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweg tat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. 16. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. 17. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Vers 18. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Vers 20. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. 21. In dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Korrektur und Zurechtweisung sind ein Zeichen von Gottes Werk. Er macht dich zu einem Bau, in welchem Christus vollständig wohnen kann und du wie Christus wirst. Das ist ein aufregender als jede Luxusimmobilie, die von Menschen in irgendeinem Küstenort gebaut wurde. Der König, der Könige kann jetzt in deinem Herzen wohnen, wenn du dem Geist gehorsam bist und Buße tust. Worauf wartest du noch? Das Christentum ist nicht einfach eine weitere Religion, sondern eine Liebesbeziehung zu Gott. Auf dem schmalen Weg zu leben ist wie eine Beschneidung ohne Hände. Sie zeigt, dass auch du zur Rettung berufen bist, wenn du umkehrst und weiter umkehrst. Wenn du Jesus hören, kennenlernen und ihm nachfolgen willst, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen. Meine Schafe hören meine Stimme von Joseph Hedgecock. Wenn du einen Neuanfang machen und dich auf den schmalen Pfad begeben willst, täglich im Geist säen, das volle Heil und die Freiheit durch regelmäßige Umkehr erleben willst, dann kann ich dir das Buch empfehlen. Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Grundlagen der geistlichen Reife von Joseph Hedgecock. Du geistlich wachsen willst, nicht irdisch gesinnt sein und zur Reife kommen willst, kann ich dir das Buch empfehlen. Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, geistlich aufwachsen von Joseph. Akzeptiere keine gefälschte Version des Christentums, die auf religiösen Werken basiert, bei denen du dich nicht täglich verleugnen und Gott vertrauen musst. Wenn du weißt, dass du dich der Wahrheit widersetzt hast und wissen willst, warum, dann kann ich dir das Buch empfehlen, Das vergoldete Gefängnis, überarbeitete Ausgabe von Joseph Hedgecock. Was ich heute mitgeteilt habe, ist eine lebensverändernde Botschaft. Es geht darum, bereit zu sein. Es ist nicht schwer, es ist auch nicht herausfordernd. Es geht um deine Beziehung zu ihm. Und egal, wie sehr du dich ihm in der Vergangenheit widersetzt haben solltest, geh zurück und geh die Dinge an. Und lass diesmal nicht zu, dass deine Umkehr oberflächlich ist. Lass Gott sein tiefes Werk in dir tun und gib alles auf. Vielleicht musst du dich der unangenehmen Tatsache stellen, dass du in Wirklichkeit einen anderen Plan verfolgt hast. Mein Gebet für dich ist, dass du dieses Mal alles niederlegen kannst und genau wie Paulus um der Erkenntnis Christi willen, die Kosten abwägst und alles aufgibst. Vater, ich bete für die Menschen, die diese Botschaft gehört haben, dass sie verändert werden durch den Heiligen Geist, der ihr Leben berührt. Vater, dass sie darauf reagieren. Öffne ihre Herzen für dich, auf dass sie das hören können, was du ihnen sagen willst. Dass dies der Beginn einer wunderbaren neuen Reise ist, auch wenn wir dem Ende schon sehr nahe sind und uns in den letzten Tagen befinden. Aber Vater, du weißt ja, dass du ein schnelles Werk vollbringen kannst. Du bist ein Gott, der Wunder wirkt. Vater, deshalb bete ich für alle, die diese Botschaft jetzt hören. In Jesu Namen. Amen. Halleluja, danke fürs Zuhören. Eine Zusammenfassung der Bibelstellen, die in der heutigen Botschaft verwendet wurden, findest du unter dem Video, entweder in schriftlicher Form oder über einen Link zu einer Website. Unsere Kontaktdaten findest du am Ende dieser Botschaft. Gott segne dich, hab eine gute Woche.